Der Übergang von 1. Mose zu 2. Mose spannt einen auffälligen Bogen. 1. Mose beginnt mit der Schöpfung, endet aber mit einem toten Mann in einem Sarg, ein Bild für ein Volk, das zwar lebt, aber innerlich tot ist. 2. Mose 1 schildert nicht nur politische Unterdrückung, sondern entlarvt, wie Existenzsorgen, Genuss und weltliche Anpassung Menschen für Gottes Zweck rauben. Die Spannung liegt darin, wie kann ein Volk, das durch Lebensunterhalt und Vergnügen gebunden ist, wieder zum Instrument des göttlichen Plans werden? Die Welt als ägyptische Knechtschaft. Die Ankunft Israels in Ägypten liest sich zunächst wie eine Geschichte von Lebensschutz und Wachstum, Nahrung, Geborgenheit und Fruchtbarkeit sichern ein Überleben, das vorher unsicher war. Doch die biblische Erzählung zügelt diese positive Oberfläche mit einer ungewohnten Schärfe. So heißt es, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Diese knappe Beobachtung zeigt, wie Segen zur Substanz wird, an der Menschen ihre Identität und Beschäftigung knüpfen, was schützt, kann zugleich fesseln. Ägypten steht für die Welt des Genusses, für eine Welt der Vergnügungen. Diejenigen, die sich diesem Aspekt der Welt zuwenden, sind nicht in erster Linie durch Auflehnung oder Götzendienst gefangen, sie sind vielmehr ganz vom Vergnügen, vom reichen materiellen Überfluss und vom leiblichen Genuss dieser Welt eingenommen. Wenn Wohlstand und leibliche Versorgung zur Hauptsäule des Lebens werden, wandelt sich Segen in Knechtschaft. Arbeit und Schaffen, die ursprünglich dem Erhalt und dem Dienst galten, nehmen nun die Gestalt fremder Herrschaft an, daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Hier offenbart sich ein theologisches Muster, nicht jede Form von Beschäftigung deutet unmittelbar auf Gottes Ziel, materielles Gedeihen kann unmerklich die Aufnahmebereitschaft für Gottes Bedürfnisse überlagern und das Volk in Dienerschaft gegenüber dem Pharao binden. Die Warnung liegt nicht in der Verdammung der Mittel zur Versorgung, sondern in der Einladung zur Blickrichtung, wem dient das Leben, das wir nähren? Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Es ist tröstlich zu wissen, dass die Schrift solche Zwiespälte erkennt und benennt, Gottes Blick durchdringt die Formen des täglichen Lebens. Wer inmitten äußerer Versorgung die innere Ausrichtung aufrecht erhält, darf still auf Gottes Urteil über das, was uns bindet, vertrauen. Möge die Erinnerung daran die Sehnsucht stärken, dass Leben nicht zuerst für Versorgung, sondern für Gottes Absicht erhalten bleibt. Pharao als Bild Satans, das Töten des Lebens für Gottes Zweck. Im biblischen Bild erhält der Pharao eine vielschichtige Bedeutung, er ist nicht lediglich ein politischer Gegner, sondern das Bild einer Macht, die das Leben säuberlich selektiert und zerstört, was Gott für seinen Zweck geschaffen hat. Die neutestamentliche Perspektive benennt diesen Widersacher als den Fürsten der Welt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, heißt es in der Heiligen Schrift. Dieses Gericht weist auf die kosmische Dimension der Auseinandersetzung, es geht um nicht weniger als um das Recht des Lebens, Gott zu dienen. Nach der Bibel ist das männliche Leben dem Zweck Gottes gewidmet, das weibliche Leben hingegen dient, vor allem unter den gefallenen Menschen, der Lust des Mannes. Was der Pharao in Ägypten tat, ist genau das, was Satan heute tut, er tötet das Leben, das für Gottes Zweck bestimmt ist, und bewahrt das Leben, das der Lust des Mannes dient. Konkret äußert sich diese Bedrohung darin, dass die Energie des Volkes für andere Zwecke abzweigt, für Vergnügen, Besitz oder soziale Anerkennung, was dem göttlichen Vorsatz dienen sollte, verkümmert. Paulus beschreibt die Wirksamkeit dieser Weltmacht als einen wirkenden Geist, in denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Die biblische Deutung liegt nahe, dass das Töten des Lebens oft nicht spektakulär, sondern subtil geschieht, indem das Ziel des Lebens vertauscht wird, stirbt die Lebenskraft, die Gott anvertraut war. Das theologische Gewicht dieser Szene besteht darin, dass die Bedrohung real und doch nicht souverän ist, sie greift an, aber sie hat letztlich kein letztes Wort. Die Heilige Schrift spannt hier die Spannung zwischen Angriff und Verheißung auf, eine Spannung, die uns wachsam, aber nicht verzagt machen darf. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. In denen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es ist ermutigend zu erkennen, dass die biblische Erzählung das Wirken eines Feindes benennt und zugleich das Gericht über ihn verheißt. In diesem Licht kann man die eigenen Ablenkungen und Verluste als Teil einer größeren Auseinandersetzung sehen, in der Gott bereits das Recht zum Weiterleben seines Zwecks zurückfordert. So wächst Hoffnung, nicht im Triumph eigener Stärke, sondern im Vertrauen auf den, der den Fürsten dieser Welt entmachtet. Gottes Souveränität und die rettende Rolle der Frauen. Mitten in der Erfahrung von Unterdrückung und geplantem Lebensdod offenbart sich Gottes Souveränität auf unerwartete Weise. Nicht jene, die nach irdischer Macht streben, sind allein Träger des Rettungsweges, sondern oft die, die dem Leben dienen, ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Stellung. So heißt es über das Volk, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. In der Erzählung retteten die Hebammen und das treue Wirken der Frauen Leben, das der Feind auslöschen wollte, ein Bild dafür, wie Gottes Vorsatz durch scheinbar Unbedeutendes wirkt. Der Herr gebrauchte ferner souverän das weibliche Leben, die Hebammen, zur Rettung des männlichen Lebens, nach dem gleichen Prinzip, mit dem er die Jungfrau Maria gebrauchte, um den Retter hervorzubringen. In den Versen 20 und 21 heißt es, darum erwies Gott den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, dass er ihnen Haushalte machte. Theologisch betrachtet bestätigt diese Wendung ein Prinzip, Gottes Wirken hängt nicht von menschlicher Macht, sondern von seiner freien Souveränität ab. Paulus formuliert die Gewissheit göttlicher Vorherbestimmung so, dass alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, indem wir auch als Erbteil bestimmt wurden, nachdem wir vorherbestimmt worden sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Dass Gott Haushalte machte und das Leben bewahrte, verweist auf seine Fähigkeit, durch treue, oft unscheinbare Mittel das zu schützen, was der Feind bedroht. Dieses Wirklichwerden der Souveränität enthebt uns nicht von der Aufgabe, wachsam und treu zu bleiben, es gibt jedoch Ruhe in der Erkenntnis, wie frei Gott seine Instrumente wählt und wie er in der Schwachheit Größe zeigt. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Indem wir auch als Erbteil bestimmt wurden, nachdem wir vorherbestimmt worden sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Die Hoffnung liegt darin, dass Gottes Rettung nicht an unsere Größe oder öffentliche Wirksamkeit gebunden ist. Wenn Treue, Furcht vor Gott und Fürsorge Leben bewahren können, dann ist jede demütige Treue ein möglicher Ort des Heils. Möge diese Einsicht ermutigen, im Kleinen standzuhalten und zu vertrauen, dass Gott seine Absicht durch das Bewahren von Leben verwirklicht. Herr, bewahre unser Leben vor den Mächten, die uns an Vergnügen und Alltagspflichten binden, lass deine Souveränität sichtbarer werden als jede menschliche Macht und gebrauche Treue dort, wo Schwäche zu sehen ist. Amen.